Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserer Impact-Runde. Und heute sprechen wir hier mit Magnus Strobel von Nexus Politics, einem Startup, das versucht, demokratische Prozesse zu verbessern, durch eine Plattform, durch AI und durch Teilhabemöglichkeiten von PolitikerInnen. Wie das funktioniert und warum man das eigentlich macht, darüber sprechen wir heute. Hi Magnus.
Alex, freut mich riesig, dass ich hier sein darf.
Ich habe gerade schon gesagt, du oder ihr als Team versucht, politische Teilhabe zu verbessern, indem Menschen ihre Ideen oder ihre Wünsche mit PolitikerInnen teilen können, in der Hoffnung, dass diese sie dann aufgreifen. Erstmal meine allererste Frage zum Anfang. Bist du eigentlich Masochist, dass du versuchst, damit Geld zu verdienen?
Ja, ich glaube, zu einer gewissen Grad muss man Überzeugungstäter sein, sonst hätte man sich wahrscheinlich eine andere Startup-Idee ausgesucht. Aber ja, Masochist wahrscheinlich nicht, aber politisch interessiert und motiviert auf jeden Fall. Da ist unserer Meinung nach, also es ist nicht nur meine Idee, es ist auch die Idee von meinem Co-Founder Christoph Waffler, Shoutout an ihn an dieser Stelle. Die Idee ist gemeinsam entstanden. Wir haben immer wieder überlegt, was wir tun wollen, wo wir unsere Interessen, aber auch unsere Kompetenzen einbringen können. Und sind immer wieder an diesem Problem Unzufriedenheit mit der Funktionsweise der Demokratie hängen geblieben. Und haben dann im iterativen Prozess, wie das bei Startups so ist, mit Pivoten Nexus Politics entwickelt. Und gesagt, da möchten wir eben leichtere Zugangsmöglichkeiten zur Politik schaffen. Und unsere drei großen Ziele, die wir adressieren, sind einmal, dass wir Politik partizipativer machen möchten. Das heißt, einen einfachen Zugang zur Politik geben. Dann das Ganze transparenter gestalten. Das heißt, die Blackbox-Politik sozusagen zu öffnen. Und als drittes mehr Rechenschaftspflicht zu ermöglichen. Und genau, damit sind wir gestartet. Das ist unser Ansatz. Und erzähle ich ja gerne noch mehr dazu.
Ja. Du hast schon ein bisschen skeptisch geguckt, als ich gerade versucht habe zu erklären, was ihr macht. Vielleicht habe ich es ja nicht ganz genau getroffen. Für alle da draußen, die Nexus Politics noch nicht kennen, was genau tut ihr und welchen Beitrag wollt ihr damit leisten?
Genau. Du hast es schon ganz gut erfasst, würde ich sagen. Also die Grundidee ist richtig. Wir bauen, ich sage immer, eine digitale Demokratieplattform oder ein Operating System for Digital Democracy. Das heißt, es gibt schon ganz viele tolle digitale Lösungen auch da draußen, die bereits existieren. Und wir möchten im Prinzip all diese Punkte zusammenbringen auf Nexus Politics. Das heißt, wir möchten einen, sorry für meine Anglizismen, einen End-to-End-Prozess schaffen, um auf also Politik darstellen zu können, vom ersten Moment, wo ein Bürger, eine Bürgerin ein Anliegen hat, ein Problem, eine Sorge, bis hin zum Ende des legislativen Prozesses und dann der entsprechende Outcome, der dabei rauskommt, der beurteilt wird durch den Problemträger oder die Problemträgerin. Und das ist der Ansatz, den wir haben, weil am Ende des Tages ist es häufig so, dass das Wert oder Value entsteht, indem man es einfach macht, also nutzerfreundlich macht. Und das ist aktuell so ein bisschen auch das Problem, was wir haben. Also um es mal plakativ zu erzählen, wenn ich als Bürger dieses Landes ein Problem, ein Anliegen habe, was mache ich dann? Standardmäßig würde ich mir jetzt erstmal jemanden suchen, der dafür zuständig ist. Aber das ist in unserem föderalen System gar nicht so einfach. Das heißt, die Zuständigkeiten, Ebenen, die sind selbst für Leute wie uns, die sich mit Politik wahrscheinlich ein bisschen besser auskennen, manchmal nicht ganz klar. Und da möchten wir eben einen einfachen Zugang schaffen, indem man auf Nexus Politics sein Anliegen kundtun kann. Wir analysieren es mit KI, stellen auch entsprechend Rückfragen automatisiert, um dieses Problem vollumfänglich und besser zu verstehen. Und analysieren es dann, klassifizieren es und leiten es automatisch an die verantwortlichen politischen Stellen weiter. Weil aktuell Status quo ist eben, ich würde in der Regel irgendeinen Politiker mir raussuchen, wo ich denke, der ist dafür zuständig oder eine Politikerin, dann kriege ich ein ganz nette E-Mail zurück. Da steht dann drin, vielen Dank, Herr Strobel, super wichtiges Anliegen, wir kümmern uns drum. Und meistens höre ich dann nichts mehr von der Person. Und bei uns ist es eben so, dass dieses Anliegen dahin kommt, wo es hingehört. Das heißt, bei den verantwortlichen Stellen. Dadurch sorgen wir schon mal für Effizienz im System, weil eben 30-40% der E-Mails, die Politiker teilweise erhalten oder Politikerinnen, gar nicht für sie gar nicht in ihren Zuständigkeitsbereich fallen. Und mit unserem automatisierten Zuordnungsalgorithmus ist das eben nicht das Problem. Und dann im weiteren Prozess möchten wir eben wie ich eingangs schon geschildert habe, diese Blackbox-Politik öffnen. Das heißt, für mich als Bürger wäre jetzt das Problem, wenn ich dieses Anliegen, außer es kundtun, kundgetan zu haben, noch weiter irgendwie verfolgen möchte, pushen möchte, dann müsste ich jetzt im Folgenden auf, ich sag mal, change.org gehen, schauen, ob da eine Petition zu dem Thema ist, die ich zeichnen kann. Dann müsste ich vielleicht auf die Parlamentswebseite gehen, müsste mir die Sitzungsprotokolle der letzten 3 Jahre runterladen, um zu schauen, wurde da schon mal im Parlament was zu dem Thema besprochen? Gibt es vielleicht Gesetzesentwürfe, die eingebracht wurden, etc.? Aber let's face it, das macht ja niemand. Und da möchten wir eben auch mit Exit Politics ansetzen, dass wir all diese Initiativen, die da draußen existieren oder eben auch die Parlamente mit ihren Dokumentationen über APIs anbinden möchten, um dann dem Bürger, der Bürgerin diese Information automatisiert zuzuspielen. Also ähnlich wie ich bei Zalando, wenn ich was bestelle, bekomme ich eine Tracking-ID und kann anhand dieser Tracking-ID dann den ganzen Sendungsprozess nachverfolgen, kriegt man bei uns dann eben seine Problem-ID, also sein Problemticket und kann anhand derer dann den ganzen politischen Prozess nachverfolgen, wird automatisch informiert, wenn eine Petition zu dem Thema vorhanden ist, wenn man wenn im Parlament eine Lesung zu dem Thema stattfindet, wenn irgendwelche Politiker, Politikerinnen Q&A-Sessions zu dem Thema veranstalten oder dergleichen, um eben die Bürger, einzubinden, ihnen es einfach zu machen, an der Politik zu partizipieren. Das ist unser Ansatz, da arbeiten wir dran. Und haben jetzt ein erstes Produkt online, die Plattform ist live. Aber es gibt natürlich noch, wie das immer so ist, bei Startups viel zu tun. Sind da auch dabei, einige von den Features, die ich auch gerade geschildert habe, noch zu entwickeln. Also es ist noch alles nicht in der Version da, wie ich es jetzt gerade von meiner Vision her geschildert habe, aber genau, machen gute Fortschritte.
Nein, beim MVP ist alles schon da und funktioniert natürlich. Ja? In der Tat ist es ja ganz spannend, weil ihr, und das hast du gerade beschrieben, Menschen im Endeffekt und Prozesse miteinander verknüpft, die irgendwie schon da sind, aber ineffizient sind. Jetzt kann man immer sagen, woran liegt das? Und dann schreit jeder Bürokratie, fehlende Digitalisierung. So ganz scheint es das ja nicht zu treffen, denn in der Tat kann ich mir Dokumente zu jeder Parlamentsdebatte und jeder Anfrage irgendwo runterladen. Ich kann sie dann auch bei ChatGPT analysieren, wenn ich da jetzt Bock drauf habe oder nur mit Steuerung F suchen. Aber warum sind die Abläufe an sich so ineffizient und ja auch für die PolitikerInnen selber, die ja mit dieser Informationsflut umgehen müssen? Also haben wir ein grundsätzliches systemisches Problem oder können wir nicht mit dem umgehen, was eigentlich da ist? Was ist so euer Learning aus dem letzten Jahr?
Das ist eine gute Frage. Also ich sage immer, das Grundproblem, was wir adressieren, ist ja nicht die Unzufriedenheit mit der Demokratie, sondern die Unzufriedenheit mit der Funktionsweise der Demokratie. Das heißt, das sind die Prozesse, die verbessert werden müssen. Und nicht, man muss praktisch nicht das gesamte System hinterfragen, sondern es gibt einfach noch Effizienzgewinne, wie du es auch gesagt hast, in den einzelnen Schritten, die man heben kann. Und wir als Bürgerinnen, Bürger sind es einfach gewohnt, dass Prozesse sehr effizient sind, dass man es convenient hat, als der Kunde, so nach dem Motto, der Kunde ist König, und dass man eben nicht diesen Flickenteppich an Tools nutzen möchte oder auf verschiedene Webseiten gehen, sondern ein Single Entry Point hat, an dem alles zusammenkommt. Und daher kommt auch unser Name, also Nexus bedeutet also Intersection, Zusammenkunft etc. Und da möchten wir eben dieser Knotenpunkt sein, wo auch die Daten zusammenlaufen, weil das ist ja häufig auch das Problem, was gerade in Bezug auf Digitalisierung häufig diskutiert wird, dass es viele Datensilos gibt, die aber nicht miteinander verknüpft sind, dass es keinen einheitlichen Standard gibt, in dem reported wird und eben meistens der Mehrwert halt daraus auch entsteht, dass Daten fließen können über Prozesse oder über Behörden hinweg. Und da möchten wir eben Möglichkeiten schaffen, dass das alles zusammenkommt. Wenn die Daten zentral irgendwo zusammenlaufen, dann kann man auch bessere Matches herstellen. Also eine weitere Vision, die wir haben, ist dann, dass wir auch zukünftig dann beispielsweise zivilgesellschaftliche Organisationen auf oder Bürgerinnen und Bürger, die Anliegen haben, mit zivilgesellschaftlichen Organisationen connecten können, weil wir sagen können, hier schaut her, hier habt ihr Bürger, die eure Anliegen teilen, die sich wahrscheinlich für das interessieren, was ihr macht. und dadurch dann mehr zivilgesellschaftliches Engagement auch ermöglichen können, weil wie werde ich heute auf solche Initiativen aufmerksam? Klar, ich kann googeln oder ich laufe per Zufall an so einem Poster vorbei, aber wir möchten es halt noch einfacher machen, indem die Informationen automatisiert dann zu mir kommen als Bürger oder Bürgerin. Das ist unser Ansatz. Genau.
Ich finde ganz spannend, dass du gesagt hast, wir sind es gewohnt, dass Dinge effizient sind. Ich glaube, du meintest natürlich nicht staatliche Abläufe, sondern wie wir zum Beispiel mit Apps arbeiten, wie wir mit künstlicher Intelligenz arbeiten, sei es nun für den privaten Gebrauch oder auch im Business-Content. Ne? Ich kann für alles eine App, eine Automatisierung finden, eine AI. Ist es am Ende ein UI-UX-Problem, dass Demokratie sich sozusagen schlecht für den User in Anführungsstrichen darstellen lässt? Oder sind es am Ende trotzdem dahinterliegende tiefere Prozesse, die problematisch sind? Weil ich bin ja nun auch gelernter Politikwissenschaftler und würde mal in den Raum stellen, am Ende sind es auch ein paar systemische Probleme, die wir nicht überbrücken können, indem wir einfach nur den Output besser darstellen.
Ja, da hast du sicherlich vollkommen recht. Also wir nehmen auch nicht für uns in Anspruch, dass wir die Lösung sind für die Unzufriedenheit mit der Funktionsweise der Demokratie, sondern wir sind ein Mosaikstein in dem Ganzen. Also wir möchten unseren kleinen Beitrag dazu leisten, dieses Problem zu adressieren. Aber ich würde trotzdem behaupten, dass es ein wichtiger Beitrag ist, weil es ein Blick ins Ausland zeigt auch, ich weiß nicht, ob der Audrey Tang ein Begriff ist, wahrscheinlich schon, war Digitalministerin in Taiwan, hat dort ein ähnliches System implementiert, wie wir es vorhaben. Das heißt, radikale Bürgerbeteiligung ermöglicht. Und zuvor war die Zufriedenheit oder Unzufriedenheit mit Funktionsweise der Politik in Taiwan extrem niedrig. Und nachdem Audrey Tang dann die Plattform, die Bürgerbeteiligungsplattform dort geschaffen hat, sind die Zustimmungswerte, ich glaube, auf über 70% nach oben geschossen. Und das zeigt schon, dass man eben mit den entsprechenden Prozessen, mit der entsprechenden digitalen Herangehensweise es deutlich verbessern kann, dass Bürgerinnen und Bürger sich mehr abgeholt fühlen von der Politik. Und klar gibt es natürlich noch viele andere grundlegende Probleme in der Politik, die wir jetzt mit unserem Ansatz nicht lösen können, aber wo wir, denke ich, dadurch, dass wir mehr Bürgerinnen und Bürger eher für die Politik begeistern können, mit ins Boot holen können, auch zum Mitdiskutieren anregen können, dann vielleicht mithelfen können, auch diese Probleme dann auf irgendeine Art und Weise zu adressieren. Und es ist uns auch wichtig, dass man bei uns nicht nur Anliegen, Sorgen, Nöte, wie ich jetzt eingangs gesagt hatte, kundtun kann, sondern man kann auch entsprechend Lösungsvorschläge mit einbringen. Und das ist ja auch das Tolle an der KI heutzutage, dass die KI in der Lage ist, aus großem Textinput auch zu verstehen, was sind gewisse Patterns dahinter, was sind gewisse Lösungsvorschläge vielleicht, die häufig genannt werden, um dann auch entsprechend Policy Advice für die Politik abzuleiten, damit die Politik näher am Bürger dran ist, näher an den Sorgen und eben auch an den Lösungsansätzen der Bürger dran ist. Und das können wir oder möchten wir mit Nexus Politics eben ermöglichen.
Ja, jetzt machen wir es vielleicht mal an einem Beispiel, damit wir es uns auch alle vorstellen können. Und ich nehme jetzt mal irgendwas aus der Luft gegriffenes, aber irgendwie relativ greifbares, lokales. Bei mir vor der Tür, ja, ich wohne in der Großstadt oder mittelgroßen Stadt in Sachsen, große Kreuzung, es gibt Autos, es gibt Fahrradwege, es gibt Trams. Es ist eine Todesfalle für alle. Sorry, jeden Morgen, wenn ich mit meinem Kind da lang gehe, denke ich, nicht, dass es jemand böse geplant hat, aber es ist katastrophal organisiert und ich möchte quasi irgendjemandem mitteilen, ich habe auch ein paar Ideen, wie man diese Kreuzung entschärfen kann, aber irgendjemand soll sich darum kümmern. Jetzt gehe ich auf nexuspolitics.org. Was mache ich?
Genau, das ist schon mal super, dass du von uns weißt. Das ist nämlich der erste Schritt. Dann kommst du auf unsere Website. Da siehst du gleich ganz oben ein Chatfenster. Und in dem Chatfenster steht drin, bitte teilen Sie hier Anliegen. Das heißt, dein Anliegen wäre in dem Fall die Straßenkreuzung mit der einhergehenden Unsicherheit oder Gefährdungspotenzial, die daraus resultiert. Und du hast entsprechend vielleicht schon Vorschläge, wie man es besser machen kann. Das heißt, der normale Prozess wäre ähnlich wie bei ChatGPT auch. Man trägt sein Anliegen da ein. Das heißt, du würdest vielleicht erstmal schreiben, an der Kreuzung, wo ich jeden Morgen langlaufe, ist ein gewisses Gefahrenpotenzial. Dann würde die KI verstehen, okay, der Alex, der hat hier ein Problem mit einer Straße. Jetzt ist natürlich erstmal relevant, für die Politik zu wissen, wo wohnt er denn genau oder wo ist denn diese Kreuzung? Das hast du vielleicht im ersten Schritt noch nicht erwähnt. Das ist auch so ein Problem, was uns viele Politikerinnen und Politiker geschildert haben, dass sie häufig E-Mails kriegen, Zuschriften, wo eben gar nicht alle relevanten Informationen drin sind, weil häufig Bürgerinnen und Bürger für sich halt denken, das ist ja logisch, aber so logisch ist es vielleicht für die andere Seite nicht. Das heißt, die KI wird erstmal Rückfragen stellen. Wo ist denn genau die Kreuzung? Seit wann existiert vielleicht auch das Problem? Ist es ein saisonales Problem, dass vielleicht irgendwie im Sommer da was zugewachsen ist und deswegen sieht man nicht so gut in die Kreuzung ein oder dergleichen genau? Und dann wird es praktisch so viel Rückfragen stellen, bis das Problem vollumfänglich verstanden ist und dir dann eine Zusammenfassung deines Tickets erstellen. Das heißt, du hast nochmal die Möglichkeit, also dieser ganze Chatverlauf wird durch KI zusammengefasst in ein Problemticket, eine Kurzbeschreibung mit Titel und Standort. Und das ist dann auch das, was die Politikerinnen und Politiker zu sehen bekommen. Aber du hast natürlich nochmal die Möglichkeit, bevor du es absendest, ein paar Änderungen vorzunehmen, wenn du denn möchtest. Und genau, dann würde der Algorithmus es eben analysieren, würde erkennen, okay, wo wohnt der Alex, wo ist die entsprechende Stelle, das heißt, wo liegt die Zuständigkeit? Und würde in dem Fall, wenn es sich um ein bauliches Problem handelt, dann nachher auch eben vielleicht, manchmal sind Probleme ja gar nicht nur politische Probleme, auch wenn wir das denken, also dass der Zuständigkeitsbereich in den Politik fällt, sondern wenn da jetzt ein Schlagloch beispielsweise ist, was die Gefährdung auslöst oder so, dann wäre es was für das Straßenbauamt beispielsweise, wo informiert werden müsste. Und genau das würde dann passieren, beziehungsweise in deinem Fall würde es dann auch an Politikerinnen und Politiker gehen, die im Straßenbauausschuss beispielsweise sitzen, dort die Zuständigkeit haben, im Verkehrsausschuss eben sitzen und würden dann dein Anliegen sehen, würden auch ähnlich geartete Anliegen sehen. Das heißt, sie haben so eine Art KI-Zusammenfassung auch, weil ein häufiger Punkt ist ja, wir als Bürgerinnen und Bürger denken immer, die Politik löst unsere Probleme einzeln, aber das ist ja nicht so. Die Politik aggregiert ja immer Probleme und löst diese gemeinsam. Aber es wird ja keine Lex Alex geben, wo ein Gesetz nur für deine Straße gemacht wird, sondern wir helfen den Politikerinnen und Politikern eben, den Wald zu sehen, sage ich mal, der da existiert aus lauter Bäumen, weil es gibt vielleicht noch andere, die ein ähnliches Problem haben wie du, aber vielleicht auch andere Lösungsvorschläge dann mit eingeben. Und genau, das wäre dann so der Prozess. Und dann würdest du deine Informationen kriegen, was vielleicht auch schon dementsprechend getan wurde. Vielleicht gibt es schon Diskussionen zu dem Thema, vielleicht existiert es schon länger. Gibt vielleicht auch Gesetzesvorschläge oder Bauvorschläge, die in der Stadt eingereicht wurden und vielleicht aktuell diskutiert werden. Vielleicht gibt es auch Bürgerbeteiligungsformate, wo eben weiteres Feedback eingeholt wird. Da würdest du dann auch entsprechend die Einladung dazu bekommen und könntest dich dann eben an der Lösung des Problems beteiligen. Und würde es im weiteren Verlauf immer Updates bekommen. Und wenn dann mal eine Entscheidung gefallen sein sollte für eine bauliche Maßnahme, um das Ganze umzugestalten, dann bekommst du ganz am Ende die Info und hast so das Gefühl, dass die Politik auch was tut und eben nicht nur, dass du einmal dein Anliegen eingereicht hast und dann nie wieder was davon hörst, außer wenn es dann halt wirklich umgesetzt wird. Und wir möchten dich in den Prozess einbinden, um eben das Gefühl zu geben, die Politik ist auch dran, und nicht nur das Gefühl zu geben, sondern die Politik macht ja häufig auch was, aber es wird halt schlecht kommuniziert und das Problem adressieren wir.
Ja, und wie bekommen die zuständigen Personen oder Stellen dann die Benachrichtigung und vielleicht noch wichtiger, sind sie verpflichtet, sich darum zu kümmern oder können sie das schön zusammengefasste Problem weiterhin ignorieren?
Also wie sie es bekommen, per E-Mail werden sie darauf aufmerksam. Das heißt, unser Zuordnungsalgorithmus erkennt, wo ist die Zuständigkeit, identifiziert die E-Mail-Adresse und schickt die E-Mail raus. Im Idealfall sind die Politikerinnen, Politiker oder zuständigen Akteure schon auf unserer Plattform. Wenn nicht, dann können sie sich dann auf unserer Plattform anmelden. Und klar, am Ende des Tages haben wir da auch kein Allheilmittel, weil wir können sie nicht dazu zwingen, dein Problem zu adressieren. Sie können es natürlich weiterhin ignorieren. Aber was wir mit unserem Lösungsansatz erreichen, ist, dadurch, dass wir alle Probleme mappen, also entsprechend auch darstellen, sorgen wir dafür, dass erstmal eine Sichtbarkeit für dieses Problem vorhanden ist und dadurch dann auch ein öffentlicher Druck entsteht, gewisse Probleme anzugehen, die vielleicht auch häufiger genannt werden. Weil aktuell ist es so, das versickert ja irgendwo in einem E-Mail-Posteingang eines Politikers und die Person, die kann sich dann drum kümmern oder nicht, aber andere Personen wissen dann gar nicht, dass vielleicht viele weitere Bürgerinnen und Bürger dieses Landes auch dieses Problem haben und haben dann auch gar nicht die Möglichkeit, sich zu vernetzen oder dieses Problem weiter zu pushen, weil es ihnen gar nicht bewusst ist, dass es vielen weiteren Personen auch so geht. Und bei uns wird es eben gemappt. Das heißt, es gibt auf der Karte einen Pinpoint an dieser entsprechenden Kreuzung dann. Und wenn es eben mehrere Bürgerinnen und Bürger gibt, die es ähnlich so geht, dann entsteht auch ein Druck auf die Politik, der dann zu Handlungen zwingt, hoffentlich. Aber wie gesagt, es basiert immer noch auf Freiwilligkeit am Ende des Tages.
Ja, jetzt haben wir bislang viel über eure Lösung gesprochen und noch ein bisschen wenig über dich selber. Wir sagen ja mal, das Spannendste an Impact-Startup-Ideen sind eigentlich immer die Gründer, GründerInnen. Du hast selber eigentlich im Wirtschafts- und Finance-Bereich lange dich akademisch rumgetrieben, sage ich mal. Hast deinen Doktor in Behavioral Economics gemacht, wenn ich es richtig gelesen habe. Was ja sozusagen ökonomisches Verhalten analysiert und voraussagt von einzelnen Akteuren. Wo waren oder sind da eigentlich die Anknüpfungspunkte zu dem, was du jetzt machst? Also im Endeffekt ja politisches Verhalten, ich weiß nicht, voraussagen, aber zumindest beeinflussen.
Ja, da gibt's natürlich einige Schnittmengen, würde ich mal behaupten. Also wo ich herkomme, ist richtig, ich habe 2008 mein Abi gemacht und wie wir ja alle wissen oder viele von uns wissen, damals war die große Wirtschafts- und Finanzkrise. Das war so das große allbeherrschende Thema damals und das war dann auch der Grund, warum ich VWL studiert habe, weil ich damals verstehen wollte, was um mich herum passiert, warum das jetzt so relevant ist, was da gerade an den Märkten abgeht. Und wahrscheinlich hätte ich ganz anderes studiert, wenn ich zu einem anderen Zeitpunkt fertig geworden wäre, weil ich viele Interessen habe. Aber das war dann so der Grundstein des Ganzen. Hab dann VWL studiert, im Master mich dann Doktor, wie du sagst, auf Verhaltensökonomie spezialisiert, weil mich dieses menschliche Verhalten, diese menschliche Komponente immer sehr interessiert hat. Und ich glaube, die große Schnittmenge ist schon, dass wenn man die Interessen oder die Incentives einer Person versteht, dass man Verhalten ganz gut verstehen und analysieren kann. Und das ist ein Finanzmarkt nicht anders wie in der Politik. In der Politik ist es so, am Ende des Tages wollen Politikerinnen und Politiker Wahlen gewinnen. Wie gewinnt man Wahlen? Spielt theoretisch, wenn man näher am Bürger dran ist, die Probleme der Bürger besser versteht und dadurch seine Wählergunst maximieren kann sozusagen. Also das ist die Schnittmenge. Und ich war schon immer sehr Entrepreneurship-mäßig interessiert, würde ich sagen. Also mein erster Job als Student damals war auch am LMU Entrepreneurship Center als Werkstudent mitzuarbeiten. Das heißt, ich hatte schon von Anfang an diese Gründungsaffinität, war dem zugeneigt, aber habe dann nach meinem Studium erstmal kurz in der Finanzbranche auch gearbeitet und aber immer so diesen innerlichen Drang gehabt, was selbst zu bewegen, was selbst zu schaffen, selbst die Probleme anzugehen. Und dann hat sich 2024 die Möglichkeit dann ergeben, als ich meinen Co-Founder Christoph Waffler eben kennengelernt habe, weil wir uns ganz gut ergänzen in unseren Skills. Also Christoph ist Informatiker, auch von der TUM, also TU München. Und wir haben uns gleich auf Anhieb super verstanden, haben eben viel gebrainstormt, was wir machen wollen und waren beide eben auch immer schon politisch interessiert. Ich komme aus einer, ich will sagen, politischen Familie. Mein Papa war viele Jahre auch im Stadtgemeinderat aktiv und dadurch war am Esstisch politische Themen auch immer ein Thema, sage ich mal, was man diskutiert hat. Und dann kommt man natürlich auch immer auf die großen Themen. Wie kann man es besser machen? Was sind die Stolpersteine? Und bei Christoph war es auch ähnlich, so vom Background, das müsste er jetzt selber erzählen, aber wir hatten da auf jeden Fall eine große Schnittmenge und haben dann gesagt, lass da was machen und hatten dann das Glück, in diesem Ökosystem der TU München verankert zu sein, da super Support zu bekommen und auch viele Programme wahrnehmen zu können, die uns da super weitergeholfen haben. unter anderem eben die Social Impact Republic, die uns da super unterstützt hat, wo genauso Sozialunternehmen wie wir, also impactorientierte Startups, eine Heimat finden. Und das war so der Weg, den ich gegangen bin. War das immer so vorgezeichnet? Weiß ich nicht. Also die Interessen, die waren natürlich von Anfang an vorhanden. Und ich glaube, jetzt kann ich sie am besten ausleben, weil ich mich jetzt einbringen kann für die Themen, die mir wichtig sind. Ich kann gestalten. Und das entspricht, glaube ich, meinem Naturell. Und vom Skillset her bringen wir, glaube ich, als Startup alles mit, was wir brauchen. Also die Rollenaufteilung bei uns ist, dass Christoph für den technischen Teil zuständig ist. Ich für, ich sage immer, all but tech. Das heißt, alle anderen Bereiche des Startups organisiere, verwalt, und da fühle ich mich wohl. Und insofern habe ich, glaube ich, das gefunden, wo ich mich zu Hause fühle und wo ich mich einbringen kann und was bewegen kann.
Jetzt sehen wir ja auch, die wir ständig mit Impact Startups zusammenarbeiten, dass bei der Gründung, man hat immer eine tolle Idee und dann will man die umsetzen und dann muss man irgendwann eine Rechtsform finden und muss gründen. Klar, man kann e.V. werden und sich damit, man kann auch Parteien gründen, werden wir auch in einer nächsten Folge besprechen. Aber vor allem, wie du ja sagst, Impact-Unternehmen gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. GmbH, also gemeinnützig, oder eine reguläre GmbH, die funktioniert wie jeder Getränkehersteller an der Ecke. Beide, sind wir mal ehrlich, sind nicht ideal für Geschäftsmodelle, die gleichzeitig aber soziale Wirkungen entfalten wollen. Wie war euer Weg dahin, euch dann zu entscheiden beim Gründen, nämlich dafür, dass ihr eine reguläre UG gegründet haben, also offiziell profitorientiert? Gab es da Abwägungen und was war sozusagen eure Entscheidung, in diese Richtung zu gehen?
Das ist eine gute Frage. Also das haben wir damals auch lange diskutiert und uns viele Gedanken dazu gemacht, welche Rechtsform die richtige ist. Und wie du schon sagst, keine passt so richtig, beziehungsweise wir sind der Meinung, dass wir mit der Wahl einer, also wir haben uns als UG gegründet jetzt, die richtige Wahl getroffen haben, weil wir ein paar Punkte adressieren, damit die entsprechend schwierig sind. Zum einen ist es so, wenn ich skalieren möchte, also unser Problem, das wir adressieren, ist eins, was nicht nur in Deutschland leider der Fall ist, sondern eigentlich in allen repräsentativen Demokratien der Welt. Und wir das auch entsprechend überall adressieren möchten, dann möchten und müssen wir wachsen. Und das lässt sich halt am besten als privatwirtschaftlich orientierte Firma bewerkstelligen, wenn man über die Landesgrenzen hinausgeht. Also gerade auch dann vielleicht irgendwann mal in die USA, nach Australien etc. oder also außerhalb der Europäischen Union, wo dann Unternehmensformen wie die GmbH oder Ähnliches vielleicht gar nicht so bekannt sind oder man dort nicht so gut operieren kann. Also das ist der erste Grund, dass wir wachsen wollen. Zum Zweiten sind wir der Meinung, dass sich dieses profitorientiert und Impact nicht ausschließt, sondern ganz im Gegenteil, dass man, wenn man es schafft und wenn die Möglichkeit besteht, ein Geschäftsmodell auf ein Problem zu schaffen, was einen Impact schafft, dass man dann es unbedingt als profitorientiert machen sollte, weil man dadurch, ich sag mal, unabhängiger ist. Das ist das nächste große Thema bei uns. Also wir sehen uns als politisch neutral, überparteilich. Also wir möchten jetzt nicht gezielt mit der einen oder anderen Partei Klüngelschaften eingehen, was dann auch das Problem birgt, dass wenn wir von Spenden abhängig wären, dass die meisten Geldgeber, die in Deutschland aktiv sind, halt doch Stiftungen sind, die irgendwo parteinah sind. Also ich könnte mich jetzt schlecht von der Konrad-Adenauer-Stiftung oder Ebert, Naumann, wem auch immer, finanzieren lassen und behaupten, ich bin politisch neutral. Das machen wir dann doch lieber über die Offenheit und Transparenz in unserem Ansatz. Und dass wir halt gleichzeitig mit unserem Ansatz dann auch nicht um die Mittel konkurrieren, die vielleicht andere zivilgesellschaftliche Organisationen wichtiger brauchen als wir, weil wir eben in der Lage sind, ein Geschäftsmodell darauf zu bauen und dann eben denen auch nicht die Mittel wegnehmen müssen. Also es gibt so ein paar Gründe, die uns dann dazu bewogen haben. Aber wer weiß, wie die Reise weitergeht. Also es gibt ja auch die Möglichkeit, sowas nachher in andere Rechtsformen wieder zu überführen. Vielleicht auch mehr das Gemeinschaftsprinzip mit einzubringen, also mehr Teilhabe, vielleicht die Gesellschaft an sich partizipieren zu lassen. sind alles Möglichkeiten, die in Zukunft noch eine Rolle spielen. Aber jetzt, ich glaube, am Anfang zum schnell wachsen, auch gut die Entscheidungen treffen zu können, die Vision zu verwirklichen, wie uns sie vorschwebt, ist das für uns die richtige Rechtsform.
Ja, ist eine total spannende Entscheidung, weil man ist agiler und man ist investable mit der UG oder GmbH, die ja artverwandt sind. Und gleichzeitig hat man natürlich nicht sozusagen das Launchpad wie bei einer gemeinnützigen, dass man hier nochmal eine Spende, da kann man nochmal ein Fördermittel entgegennehmen, was so den Anfang leichter macht, was ja das größte Problem eigentlich für Impact-Startups ist. Dann lass uns doch mal reingehen in den ökonomischen Teil. Jetzt müsst ihr Geld verdienen als reguläre UG und zwar relativ schnell oder GeldgeberInnen finden. Wie sieht denn euer Geschäftsmodell aus? Wer sind die Kunden? Was bezahlen die dafür? Was sind die Unit Economics? Gib mir alles.
Sehr, sehr gerne. Als Ökonom ist das mein Lieblingsteil. Ja. Genau, also den Ansatz, den wir gewählt haben, also am Ende des Tages möchten wir All-in-One-Plattform für digitale Demokratie werden. Das heißt, wir möchten nicht nur Politikerinnen und Politiker auf unserer Plattform haben, sondern auch zivilgesellschaftliche Organisationen, wie ich eingangs auch gesagt hatte, und Medien etc. Das heißt, das Geschäftsmodell dahinter, das lässt sich noch beliebig ausbauen, sage ich mal. Aber wie wir jetzt Go-to-Market gestartet sind, ist, dass wir sagen, wir möchten als allererstes die VolksvertreterInnen auf die Plattform holen, weil wir über die meiste Sichtbarkeit auch bekommen und das natürlich am Anfang als kleines, unbekanntes Startup auch das Wichtigste ist. Das heißt, die Kunden sind Politikerinnen und Politiker und die Nutzer sind Bürgerinnen und Bürger. Das ist so das grobe Layout, sage ich mal. Wie funktioniert unser Geschäftsmodell? Wir sind eine SaaS-Software-Company, das heißt, wir haben unsere Plattform. Auf der Plattform sammeln wir die Meinung. Die Meinung leiten wir dann eben weiter an die Politik und die Politik kann diese einsehen und kann sich auch entsprechend darstellen, also über öffentliche Profile für Politikerinnen und Politiker. Und wir bieten dann eben ein ganzes Set an Tools, was Politikerinnen und Politiker nutzen können, um eben noch bessere Politik zu machen, Einblicke in die öffentliche Meinung zu kriegen etc. Und dafür verlangen wir dann Geld. Das heißt, wir haben ein dreistufiges Freemium-Modell. Das heißt, was jeder bei uns machen kann, ist ein Profil anlegen, jeder Politiker. Da laden wir auch herzlich dazu ein für mehr Sichtbarkeit und auch eben die Möglichkeit, eigene Standpunkte zu kommunizieren. Das ist uns auch wichtig, dass da jeder den gleichen Zugang in dem Sinne hat, also sich präsentieren zu können. Weil das war was ich auch im Gespräch beispielsweise, ich war beim Forum Junge BürgermeisterInnen in Berlin und hab gehört, was da junge Volksvertreter teilweise zahlen, um ihre eigenen Plattformen, also ihre eigenen Webseiten zu haben. Und das war dann doch zu viel Geld, um zu sagen, dass Politik einfach zugänglich ist, weil so viel Geld hat nicht jeder Cash rumliegen, um sich da einzubringen. Das heißt, dieses Toolkit an öffentlicher Sichtbarkeit, das möchten wir ihnen kostenlos geben, damit wir ein Level Playing Field schaffen, egal welcher Partei ich zugehöre. Ich kann auf Nexus Politics mich entsprechend darstellen. Dann im zweiten Schritt, wenn ich Anliegen verwalten möchte, das heißt, bessere Einblicke in die öffentliche Meinung erlangen und dergleichen, dann ist das in unserem Basispaket mit drin für 29 Euro im Monat und das Premium-Paket, was mir dann im Prinzip alles ermöglicht, was ich als Politiker in meinem Daily Doing brauche, das sind dann 99 Euro im Monat und da kann ich dann auch beispielsweise Umfragen erstellen. Und ich glaube, da sind wir deutlich unter dem, was andere Anbieter in dem Markt verlangen, weil wenn ich so eine Single-Item-repräsentative Meinungsumfrage mache, dann kostet die mich ein paar tausend Euro und bei uns kann ich x-beliebig viele Umfragen machen, ich kann die sogar spezifisch machen, nur für meinen Wahlkreis, das heißt, ich kann erheben, nur von, sag ich mal, jungen Menschen im Alter von bis männlichen Geschlechts, was denken sie über Wehrpflicht beispielsweise oder ähnliches, um eben zielgenau die öffentliche Meinung zu verstehen. Und genau, das ist unser Ansatz, eben Freemium-Modell, SaaS und dreistufig mit 29,99 Euro im Monat. Und ja, da probieren wir gerade Politikerinnen und Politiker onzuboarden. Wir haben jetzt ein paar, die uns testmäßig nutzen, die uns auch Feedback geben, weil ich hatte es ja eingangs gesagt, wir haben sicherlich noch einiges produkttechnisch auch zu tun, bis all das, was was uns so als Vision vorschwebt, auch wirklich Realität ist. Aber genau, da sind wir guter Dinge. Da sind wir auch teamtechnisch gerade groß gewachsen, haben also heute Morgen in unserem Jurfix Stand-up waren 12 Personen drin, die uns da jetzt auf die eine oder andere Weise unterstützen. Haben da auch viele, viele Partner, die mit uns zusammenarbeiten, wie beispielsweise Netlight als UI-UX-Agentur, die uns da unterstützen, um das Ganze more user-friendly zu machen, was wir eingangs schon gesagt haben, was ein wichtiger Punkt ist, dass es möglichst einfach ist, die Website zu nutzen. Und genau, sind da ganz guter Dinge, dass wir das jetzt so auf die Straße bekommen, wie wir das vorgesehen haben.
Ja, ich habe eine Million Fragen. Ich muss mich auf ein paar beschränken aufgrund der Zeit. Ich habe in meinem Leben auch schon ein bisschen mit Politik zu tun gehabt, mit PolitikerInnen. Und ich versuche mir gerade euren Sales Funnel vorzustellen. Und ich sag's jetzt mal ein bisschen bissig, schickt ihr dem Kommunalabgeordneten in Rheinland-Pfalz dann einen Fax, weil der das noch versteht und schreibt rein, weißt du was, du solltest unsere KI-Plattform nutzen und dafür bezahlen, dass die Leute dir mehr auf den Keks gehen als vorher. Ich bin mir sicher, dass das nicht die Art ist, wie ihr es macht, aber wie tritt man an diese Gruppe an potenziellen Kunden heran und wie überzeugt man die überhaupt davon? Ja, gerade die vielleicht keine Digital Natives sind.
Ja, das ist eine gute Frage. Also es gibt sicherlich mindestens zwei Arten von Politikern, sage ich mal. Also die einen, die digital affin sind und die anderen, die sich damit sehr schwer tun. Naturgemäß fällt es uns natürlich leichter, auf die ersten zuzugehen. Ich möchte auch keinen Hehl draus machen, dass es sicherlich Parteien gibt, die digital affiner sind als andere, also bei denen wir leichter einen Fuß in die Tür bekommen. Das ist, denke ich, auch kein Geheimnis. Aber ja, wie funktioniert Sales bei uns? Gott sei Dank sehr einfach in dem Sinne, als dass jeder Politiker, der im Parlament irgendwie vertreten ist oder Politikerin auf der Parlamentswebseite gefunden werden kann mit E-Mail-Adresse. Das heißt, erreichbar ist. Das heißt, für uns ist es gar nicht so schwierig wie bei anderen Firmen erstmal Kunden ausfindig zu machen. Also wen kann ich denn anschreiben? Was sind deren E-Mail-Adressen und so? Dieses Problem haben wir gar nicht, weil wir praktisch die Liste von, es sind knapp 2700 Abgeordnete in Deutschland, die auf also im Bundestag sitzen und in Landesparlamenten. Das heißt, die können wir praktisch direkt anschreiben. Und ansonsten, wir möchten dann, wie du gesagt hast, auch bewusst auf die kommunale Ebene runtergehen. Aber da ist es natürlich erstmal die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die wir da ansprechen, die da vielleicht in einer prominenteren Position sind, um sowas auch zu nutzen. Und ansonsten ist es wahrscheinlich auch einfacher, würde ich sagen, direkt auf Parteien nachher zuzugehen und das ihnen als Gesamtpaket zu kaufen. Weil muss man ja auch immer schauen, woher kommen die Töpfe. Also wenn ich jetzt im Bundestag und im Landtag sitze, dann habe ich noch Mittel und Gelder, die ich für IT aufwenden kann. Auf der kommunalen Ebene, gerade wenn ich jetzt nicht in Verantwortung bin, also in einem Amt bin, dann zahle ich sowas häufig auch aus eigener Tasche und da schaut es dann natürlich nochmal anders aus, was die Anreize angeht, ob ich sowas nutzen möchte oder nicht, als jetzt, wenn ich anderer Leute Geld dafür ausgebe, wo es dann definitiv einfacher ist, sag ich mal.
Ja, weil du gerade bei Feedback oder auch bei den Nutzergruppen warst, was ist denn so das beste Feedback, was man bekommen kann? Oder gibt es so Fälle, wo ihr jetzt schon wisst, okay, da haben wir echt ein Problem gelöst, weil wir Leute zusammengebracht haben, die vorher nie miteinander geredet hätten?
Ja, also Feedback ist sehr positiv, sage ich mal, was wir seitens der Politik bekommen, weil ich würde mal behaupten, also dadurch, dass wir sagen, wir sind eine digitale Demokratieplattform, wird auch niemand kommen und sagen, er findet die Idee blöd. Das macht es natürlich für uns einfacher. Ansonsten, dadurch, dass wir sagen, wir adressieren alle PolitikerInnen, das heißt von Bundesebene, Landesebene, kommunale Ebene, gibt es natürlich schon unterschiedlich geartete Interessen auch, was man an Tools haben möchte, was man auf der Website sehen möchte. Aber am Ende des Tages einen sich dann, glaube ich, doch alle in dem Ansatz, dass sie eben Wahlen gewinnen möchten. Und Wahlen gewinnt man eben, wenn man am nächsten an den Bürgern dran ist. Also Sichtbarkeit ist da ein ganz großes Thema. Wenn man seine Punkte kommunizieren kann, also alles, was irgendwie Präsenz gibt vor den Bürgerinnen und Bürgern, ist was sehr gerne gesehen wird. Und das ist auch so das größte Feedback, denke ich, wo wir kriegen, wo wir sehen, da beißen sie an, da kriegt man sie. Und was natürlich wahrscheinlich weniger gut ankommt, ist dann so diese Rechenschaftspflichtkomponente. Also was wir zukünftig auch implementieren möchten, ist, dass man nicht nur wie beim Wahl-O-Mat jetzt, wo man prospektiv schauen kann, wer passt zu mir, also wer verspricht mir, dass er meine Interessen in Zukunft am besten vertritt, sondern dass wir das retrospektiv machen können, das heißt den Bürgerinnen und Bürgern zeigen können, wer hat denn in der Vergangenheit am besten meine Interessen vertreten, was ja dann eben so ein bisschen diese Rechenschaftskomponente ist. Und klar, da tun sich wahrscheinlich manche ein bisschen schwerer damit, aber es kommt bei uns zusammen auf.
Entschuldigung, weil du gerade Rechenschaft sagst, Anna, eine Frage, die ich mir gestellt habe, wenn ein Kommunalabgeordneter eine Software nutzt, fällt das eigentlich schon unter das Vergaberecht?
Nee, da haben wir eben auch Vorteile, dass wir sagen, wir sind Impact First, das heißt, unsere Preise sind so niedrig, dass wir unter jegliche Direktvergabegrenze fallen. Also ich glaube, die niedrigste Direktvergabegrenze, vielleicht gibt es jemanden da draußen, der es besser weiß, aber liegt bei 5.000 Euro. Das ist dann bei so SaaS-Solutions, wie wir es haben, also wo monatlich neu abgebucht wird, immer so, dass man da 4 Jahre ansetzt. Das heißt, also ein effektives Abo von 4 Jahren, und dadurch, dass wir mit 100 Euro oder 99 eben pro Monat dann bei knapp 4.800 über die 4 Jahre liegen würden, sind wir überall noch drunter. Das heißt, jeder kann uns sozusagen sofort buchen, nutzen, ohne dass man eben langwierige Sales Cycles hat, also Ausschreibung, Dokumentationspflicht dann auch so von Seiten der Kommunen oder dergleichen. Also das ist, glaube ich, auch unser Vorteil.
Smart auf jeden Fall, dass ihr euch vorher damit beschäftigt habt, die Grenze zu definieren und zu finden. Noch ein Punkt, der natürlich gerade insgesamt, gerade bei KI-Nutzung und Software eine Riesenrolle spielt, ist Datensouveränität. Ja. Wir haben, glaube ich, verstanden, dass wir als Europäer viel zu abhängig von US-Dienstleistern sind, von US-Softwareanbietern. Welche Rolle spielt das für euch in eurem Alltag, und auch wie ist eure Software gehostet? Wie steht es um Datenschutz? Also ist Datensouveränität gerade in so einem diffizilen Bereich wie Demokratie, wie geht ihr das an?
Ja, das ist ein Riesenthema. Da hast du definitiv recht, weil das treibt gerade alle um, und auch insbesondere in der Politik ist ja gerade ein Push zu verzeichnen hin zu europäischer digitaler Souveränität. Also es ist so, dass ich gerade auch letztes Wochenende in Kopenhagen war. Da war Kickoff von Rebuild. Rebuild ist eine Initiative von Margrethe Vestager, der ehemaligen Wettbewerbskommissarin der EU. Und da gibt es eben die Bestrebung, dass man europäische Tech-Souveränität erreichen möchte. Da sind wir eben auch Teil davon. Ja, also Datenschutz, allerhöchste Priorität. Wir haben einen externen Datenschutzbeauftragten, Hey Data, die uns da auch geprüft haben und begleitet haben, die da auch uns mit Rat und Tat zur Seite stehen. Das heißt, wir sind komplett DSGVO-konform und erfüllen auch die KI-Verordnung, ist für uns auch relevant, und sind auch in Deutschland gehostet. Also wir nutzen Hetzner als Hosting-Service. An der Stelle auch nochmal großen Dank an Sie, die uns da unterstützen. Und sind eben, was Datenschutz oder Legal und Compliance angeht, sehr gut aufgestellt. Weitere technische Details könnte gerne Christoph dann teilen als Head of IT bei uns. Aber das ist uns ein Thema, das ist ein großes Thema, was wir auch immer als Frage gestellt bekommen: Wo liegen dann meine Daten? Gehen die in die USA oder sonst wohin? Und da können wir sagen, nee, bei uns eben, wir nutzen auch als KI Mistral AI, also ein französischer Anbieter, also auch europäische Tech-Souveränität. Das heißt, da haben wir uns von Anfang an mit all unseren Tools und Anbietern so aufgestellt, dass wir entsprechend diesen Anforderungen gerecht werden.
Ja. Du hast vorhin schon mal gesagt, ein Teil der Entscheidung war, also für die Rechtsform, dass ihr skalieren wollt, auch ins Ausland. Lass uns mal ganz zum Schluss an eurer Skalierungsstrategie teilhaben. Wie skaliert man Demokratie und wie viel Geld braucht man dafür von wem?
Also wenn wir Wünsch dir was spielen, kann man natürlich nie genug Unterstützung haben. Aber also unser Ansatz ist jetzt, wir fangen erstmal in Deutschland an. Wir möchten den Heimatmarkt erstmal, ich sag mal, durchspielen oder entsprechend hier Fuß fassen, um starken Support zu haben. Und dann geht's, glaube ich, auch, wenn man hier als Leuchtturm wahrgenommen wird, dann geht's auch leicht ans Ausland. Also es ist jetzt auch schon so, dass ich Einladungen bekommen habe. Ich bin Ende März bei der Safe Democracy Conference in Wien eingeladen im Rathaus, darf da unsere Lösung vorstellen. In Bologna findet demnächst eine Tech-Konferenz statt, wo ich eine Einladung bekommen habe. Und ich glaube, wenn wir es hier in Deutschland schaffen, die Wahrnehmung zu erlangen, dass praktisch jeder, ich sag immer, wenn man an Arbeit denkt und Plattform, dann denkt jeder an LinkedIn, und hoffentlich in Zukunft so ist es so, dass wenn jeder an Politik denkt und Plattform, dass dann automatisch Nexus Politics in Sinn kommt, dass wir dann unser Momentum aus Deutschland nutzen können, um eben international zu skalieren. Wir sind auch offen für Impact VCs, also wenn es Finanzierer da draußen gibt, die sagen, sie teilen unsere Mission und Vision und möchten uns da unterstützen, sehr, sehr gerne. Die nächsten Schritte sind definitiv nach Deutschland, wär's als erstes mal Österreich, die angrenzenden Länder, sage ich mal, und EU, und danach wird man sehen, wo wir stehen und wie dann der weitere Prozess ausschaut. Aber aktuell fahren wir noch auf Sicht, sage ich mal. Wir haben natürlich als wie jeder Gründer auch eine langfristige Vision, aber jetzt in der konkreten Umsetzung ist es erstmal Deutschland und dann Next Steps.
Okay, aber einen kleinen Einblick in deine Vision möchte ich zum Schluss noch haben. Wie steht's um Nexus Politics in 5 Jahren und wie steht's um unsere Demokratie dann?
Hoffentlich in beiden Belangen deutlich besser als aktuell. Also die Vision für Nexus Politics in 5 Jahren ist, dass wir in mindestens ganz Europa tätig sind, also in der Europäischen Union, dort auch fest verankert sind in die politischen Prozesse. Das heißt, dass Bürgerinnen und Bürger, wenn sie Anliegen haben, sie auf Nexus Politics teilen, dass man nicht mehr diesen Flickenteppich hat, dann ich muss jeden einzelnen Abgeordneten irgendwie raussuchen, anschreiben, sondern ich gehe einfach zentral auf Nexus Politics, habe dort dann auch, für dort auch die großen Diskussionen unserer Zeit. Es ist ja nicht so, dass wir wenig Herausforderungen aktuell haben, also auch mit KI und der Umwälzung am Arbeitsmarkt, was da auf uns zurollt etc. Und da möchten wir einfach auch die Plattform bieten, um diese Diskussion führen zu können, in welche Richtung wir uns da entwickeln wollen als Gesellschaft und da möglichst viele Bürger einbinden. Das heißt, Wunsch wäre in 5 Jahren, wir sind die etablierte digitale Demokratieplattform, die standardmäßig von allen genutzt wird, und dass wenn Politikerinnen und Politiker sagen, oder wenn irgendjemand sagt, er möchte in die Politik gehen, dass er sich auf Nexus Politics ein Profil anlegt und dort dann auch alle Tools findet, die ihm eben die Teilhabe ermöglichen, dass er gute oder sie gute Politik machen können. Und das manifestiert sich dann hoffentlich auch in einer höheren Zufriedenheit mit der Funktionsweise der Demokratie, wenn sich mehr Bürgerinnen und Bürger vertreten fühlen, weil sie das Gefühl haben, sie werden gehört, ihre Anliegen sind auch sichtbar und werden durchgesetzt, sie können es auch transparent nachverfolgen, dass wir dann sagen können, wir haben was Ähnliches erreicht wie in Taiwan, ohne die konkreten Zahlen im Kopf zu haben, aber ich glaube, es ist irgendwie von niedriger zweistelliger Bereich, also so 10-15% auf über 70% hochgegangen, die Zufriedenheit, und dass wir in Europa auch was Ähnliches erreichen können, und das wäre unser Anspruch. Und dann könnte ich zurückschauen oder wir zurückschauen und sagen, da haben wir einen Beitrag geleistet. Ich würde dann nicht sagen, ja, das ist nur uns zu verdanken, weil es gibt viele tolle Initiativen da draußen, die ihren Beitrag leisten, und wir sind ein Teil davon, denke ich. Und das wäre das, wo wir uns in 5 Jahren wünschen, dass wir da stehen werden.
Dann wünschen wir euch ganz viel Erfolg dabei und werden das natürlich beobachten und auch mit begleiten. Alle Infos zu euch, zu Nexus Politics, zu dem, was ihr macht und wie man euch unterstützen kann, die gibt es natürlich in den Shownotes und auch bei uns auf der Webseite publicvaluehub.com, wo es auch nochmal einen Artikel zu diesem Podcast gibt. Ansonsten folgt Magnus und seinem Team gerne und hört euch unsere Podcasts an, alle anderen Folgen, überall da, wo es Podcasts gibt. Aber an der Stelle bedanke ich mich jetzt erst nochmal, wünsche dir einen schönen Tag und wie gesagt, viel Erfolg. Danke, Magnus Strobel.
Vielen Dank, Alex. War mir eine große Freude. Und ja, auch vielen Dank für den Support, den wir durch die Social Impact Republic von euch erhalten.